Ich glaube, wir wissen alle, welch eine Weisheit, welch eine Erkenntnis dieser Paulus hatte, wie er über viele Jahre den Herrn groß gemacht hat, in den Gemeinden verkündigt hat und dann nach über 25 Jahren steht das geschrieben, was eben vorgelesen wurde, dass er alles für Dreck achtet, um in der Erkenntnis Jesu Christi zu wachsen. Musste Paulus noch wachsen in der Erkenntnis Jesu Christi? Nach 25 Jahren? Natürlich. Und wie viel mehr dann wir? Wie nötig haben wir es? Wir haben nicht diese Weisheit wie ein Paulus, nicht diese Erkenntnis wie ein Paulus, nicht diese Offenbarungen, die so tief waren. Und trotzdem hat er darum gerungen, in der Erkenntnis Jesu Christi zu wachsen. Er achtet alles andere für Dreck. Und ich glaube, genau diese Gesinnung brauche ich und braucht jeder von uns hier drin. Ergriffen von der Größe und Herrlichkeit Gottes. Psalm 46, Vers 11, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Unser Vater im Himmel möchte, dass wir wachsen in der Erkenntnis seiner selbst, dass wir ihn immer besser kennenlernen, solange wir auf dieser Erde sind. Natürlich wissen wir auch, jeder von uns, der über das Wesen und den Charakter Gottes nachdenkt, der immer war und der immer sein wird, der sich niemals verändert, der stößt an seine Grenzen. Jesaja 40, Vers 18. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Ich glaube, deutlicher kann man es gar nicht sagen. Wir können Gott mit nichts und mit niemand vergleichen. Er ist einzigartig in seinem Wesen, in seinen Eigenschaften, in seiner Selbstexistenz. Aber die Bibel verwendet unsere Sprache und unsere Ausdrucksweise, um seine Größe, seine Erhabenheit uns vor Augen zu führen, damit wir es ein wenig verstehen können. Hiob, Kapitel 11, Vers 7. Kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Sie ist himmelhoch, was willst du tun? Tiefer als das Totenreich, was kannst du wissen? Ihre Ausdehnung ist größer als die Erde und breiter als das Meer. Können wir die Tiefe Gottes ergründen? Können wir wirklich das Wesen Gottes mit unserem logischen Menschenverstand begreifen? Gott ist ewig. Kann ich das begreifen und verstehen und erklären? Gott ist unfassbar groß. Manche Begriffe überschreiten einfach mein Denkvermögen, meine Intelligenz. Römer 11, Vers 33. Römer 11, Vers 33. O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Paulus sieht vor seinem geistigen Auge ein tiefes Meer, das er nicht ergründen kann. Gnadenreichtümer, die sind unermesslich. Mit welchen Worten will er das eigentlich fassen? Wie will er das anpacken, dass wir das verstehen können? Aber Gott sei Dank, es gibt noch einen Hinweis und da dürfen wir Mut fassen. Johannes Kapitel 11, Vers 40. Wir sollen nämlich zum Staunen und zur Bewunderung seines Wesens kommen und deshalb gibt es eine Lösung. Vers 40, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und die Frage ist heute Abend ganz stark, was glauben wir eigentlich? Was glauben wir wirklich? Wenn es um das Wesen Gottes geht, wenn es um seine Eigenschaften geht, was glauben wir? Wir sollen staunen über seine Majestät, über seine Erhabenheit, über seine Gnade, seine Liebe, seine Gerechtigkeit. aber auch darüber, dass er ein allmächtiger Gott ist. Glauben wir, dass Gott allmächtig ist? Natürlich glauben wir, dass Gott allmächtig ist. Aber wie sieht es dann im Alltagsleben aus, wenn es so in manche Schwierigkeiten geht? Glauben wir dann immer noch an den allmächtigen Gott? Erster Mose 1, Vers 1. Gott, der Allmächtige. Ich glaube, die Verse kennen wir alle, sogar auswendig. Ne? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. So einfach, so schlicht beginnt das Wort Gottes. Es gibt keine einleitende Begründung, woher Gott kommt. Gott ist. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ohne jeglichen Beweis, woher Gott kommt, fängt die Bibel an. Und das ist schon die grundlegendste und wichtigste Wahrheit, die es gibt. Gott ist. Gott war schon immer. Gott hat keinen Anfang und Gott hat auch kein Ende. Wir finden keine Begründung für seine Existenz. Gott ist. Psalm 90, Vers 2, eine Stelle noch dazu. Psalm 90, Vers 2. Es gibt sehr viele Bibelstellen, die genau davon sprechen. An wen glauben wir? Hier, der ewige Gott. Vers 2, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Es gab nie eine Zeit, wo Gott noch nicht war. Und es wird nie eine Zeit geben, wo Gott nicht mehr ist. Das ist für uns klar und wir glauben es auch. Hat es auch eine Auswirkung in unserem Leben? Unser menschlicher Verstand ist so begrenzt, dass wir uns gar nicht vorstellen können, nicht erklären können, wie kann es sein, dass es nie eine Zeit gab, in der Gott nicht war. Weil ich habe einen Anfang, 8.7.1953. Und ich habe ein Ende, ich weiß nicht wann. Aber ich habe einen Anfang und ein Ende. Aber Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Und er wird auch nie sterben. Er wird immer leben. Und das ist das, was ihn von uns Menschen vollkommen, vollständig unterscheidet. Wir sind vergängliche Menschen. Die Bibel vergleicht uns mit so vergänglichen Dingen wie Dampf, Gras, Blumen oder Wind. Ich lese mal eine Bibelstelle, Hiob Kapitel 14, Vers 1. Was für ein Unterschied zwischen Gott und uns. Der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Ist das nicht die Wahrheit? Der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und er ist so voll Unruhe. Der Ungläubige, ne? Aber wir auch manchmal. So viel Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Das ist die Realität, die über unserem Leben steht. Gott bewohnt die Ewigkeit und wird in Ewigkeit sein. Und deshalb ist die Frage, warum hat er eigentlich solche Menschen geschaffen wie uns, die so vergänglich sind? Wir waren ja nicht vergänglich, wir waren ja bestimmt zum ewigen Leben. Aber warum hat Gott überhaupt dieses Wesen Mensch geschaffen? Warum eigentlich? Der Mensch ist doch die Krone der Schöpfung, oder? Gott wollte den Menschen. Natürlich wollte er ihn, er wollte sich am Menschen offenbaren, aber er wollte sich auch in seiner Schöpfung offenbaren. Deshalb hat Gott geschaffen. Braucht Gott irgendetwas, was er geschaffen hat? Wenn Gott schon immer war, er braucht ja gar nichts. Er braucht weder die Blumen, noch die Bäume, noch die Pflanzen, noch die Tiere. Er braucht auch den Menschen nicht. Aber er hat ihn geschaffen, um sich zu offenbaren, nämlich so wie die Seele eines Komponisten, eines Malers eines Dichters in seinen Werken zum Ausdruck kommt, so kommt durch die Schöpfung das Wesen Gottes zum Ausdruck. Römer 1, Vers 19. Der Allmächtige sprach und es war. Römer 1, Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. In der Schöpfung wird zwei Wesenseigenschaften Gottes ganz klar offenbar, nämlich seine ewige Kraft und seine Gottheit. Und jeder, der den Verstand einschaltet, wer dieses unfassbare Universum gesehen hat, wer einen Blick hat für das, was da entstanden ist, der weiß, es gibt einen Gott, der eine allmächtige Kraft in sich besitzt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Bevor Gott sprach, gab es nichts. Keine Sterne, keine Tiere, keine Fische im Wasser oder was es auch sein mag, keine Lebewesen. Und jetzt hat Gott geschaffen und jetzt ist dieser Mensch in der Lage zu erkennen, dass es einen Gott gibt. Und deshalb schuf Gott auch Millionen von Galaxien und eine unfassbare Zahl von Sternen, die einen Auftrag haben, nämlich Gottes Wesen auf dieser Erde sichtbar werden zu lassen. Im Anfang sprach Gott, es werde Licht und es wurde Licht. Wollen wir auch mal probieren zu sprechen und es wird? Es wäre interessant mal zu sehen, wenn die Hausfrau zu Hause spricht und der Kuchen ist fertig. Ne? Können die Hausfrauen ohne Material einen Kuchen backen? Oder kann ein Wissenschaftler ohne irgendwas zu besitzen ein Molekül herstellen? Oder jemand ein Auto herstellen, ohne dass er irgendwelches Material hat? Das ist für uns Menschen undenkbar. Das übersteigt unsere Fähigkeiten und hier steht, Gott spricht. Vielleicht denken wir jetzt schon mal daran, gibt es den gleichen Gott auch heute, der die Macht hat zu sprechen und es geschieht? Gerade wenn es im Alltag mal schwierig wird, hat er die Macht zu sprechen und es geschieht? Psalm 33, Vers 6. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Haben wir schon mal drüber nachgedacht, was das bedeutet, was hier steht? Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer, nämlich die ganzen Sterne, durch den Hauch seines Mundes. Gott ist allmächtig und er spricht und 10 hoch 26 Sterne waren da. Was heißt das? Ich habe mal gelesen vor einigen Jahren von Werner Gitt, der schnellste Computer der Welt zählt in einer Sekunde von 1 bis 10 Milliarden, schon einige Jahre her, vielleicht hat sich's geändert, von 1 bis 10 Milliarden in einer Sekunde. Wie lang braucht dieser Computer, um die Sterne zu zählen, die man abschätzt, man weiß ja nicht genau, wie groß, aber die man wahrnehmen kann oder schätzen kann, wie viel das es gibt. Was meint ihr Kinder, wie viele Jahre braucht der Computer? Was meinst du? Wie lange braucht der Computer, um die Sterne zu zählen da oben? Ein Jahr, zwei Jahre, 10 Jahre? Möchte jemand mehr? Ja? 100 Jahre. Der ist schon sehr nah dran. 200 Jahre. 30 Millionen Jahre. 30 Millionen Jahre. Ich habe es nicht nachgerechnet, ich glaube ihm. Ist Gott allmächtig? Er spricht und es war da. Glauben wir daran, dass Gott allmächtig ist? Warum betone ich diese Dinge? Es zeigt wiederum zuerst einmal die unfassbar große Distanz zwischen diesem Gott und zwischen uns Menschen. Wir Menschen sind nicht in der Lage, das Kleinste zu vollbringen. Und genau das demütigt unseren Stolz, oder? Wir fühlen uns, der Mensch fühlt sich heute so stark. Kann dieser Mensch, wir Menschen, Frieden auf dieser Erde schaffen? Können wir irgendjemand helfen, dass er mit der Sünde klarkommt? Können wir die Zukunft voraussehen? Sind wir in der Lage, das Böse auf dieser Welt in den Griff zu bekommen? Irgendeine Seuche, irgendeine Katastrophe in den Griff zu bekommen? Kann das der Mensch? Gott sprach und es war. Genau das ist der unfassbare Unterschied zwischen diesem Gott und uns Menschen. Mit erschreckender Deutlichkeit wird uns doch hoffentlich bewusst, dass wir nicht mal ein Staubkorn in diesem Universum sind. Gell? Dieser große Mensch, der so vieles geleistet hat, das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Aber wie klein ist er vor diesem allmächtigen Gott? Lukas Kapitel 18. Ich füge hier schon mal einen Gedanke hinein. Dieser große allmächtige Gott nimmt Knechtsgestalt an und wird Mensch. Nehmt mal den Gedanke schon auf. Dieser Gott, der damals gesprochen hat und es war, wird so klein, dass er Knechtsgestalt annimmt. Lukas 18, Vers 27. Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ja, was denn? Wir Menschen sind unfassbar begrenzt, bei uns ist so vieles unmöglich, aber bei Gott nicht. Wie klein und hilflos müsste sich der Mensch eigentlich sehr oft vorkommen, er kann so vieles gar nicht, aber unser Gott kann. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Hiob 38, Vers 12, ein Beispiel. Gott sprach und es wurde Licht. Er sprach und das Universum war da. Er sprach und die Tiere des Feldes waren da. Und hier steht: Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen? Eine ganz einfache Aussage, oder? Hiob, hast du jemals, seit du lebst, den Sonnenaufgang angeordnet? Können wir Menschen die Zeit anhalten? Wer von uns kann das? Wie wunderbar, dass wir einem Gott vertrauen dürfen, der die Macht hat, auf das Gebet eines ganz einfachen Mannes die Zeit stillstehen zu lassen, oder? Bei Gibeon. Bei Hiskia ließ er die Sonne 10 Stufen rückwärts gehen. Gott sprach und es geschieht. Haben wir Gott schon gedankt? Ich glaube schon. Aber wie oft danken wir Gott dafür, dass er jeden Tag die Sonne aufgehen lässt, über Gerechte und Ungerechte? Ich glaube, in der Bibel steht auch, dass es damals in Ägypten plötzlich überall finster war, nur bei Israel nicht. Ein unfassbares Wunder, oder? Überall Finsternis, vollkommene Finsternis. Die konnten sich nicht mehr bewegen. Wie schrecklich wäre es, wenn es da draußen ständig finster bleiben würde. Gott hat die Macht, genau das auch heute zu tun. Wie wunderbar, dass wir an einen Gott glauben dürfen, der über das Wasser gehen kann. Der die Macht hat, den Sturm zu stillen oder Tote aufzuerwecken. Matthäus, Kapitel 8, Vers 23. Ein Vers. Und er trat in das Schiff und siehe, seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da hob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns! Wir kommen um. Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Dann stand er auf, befahl den Winden und dem See. Sind wir nicht auch manchmal kleingläubig? Herr, rette uns, wir kommen um. Gibt es nicht auch in unserem Leben manchmal gewaltige Stürme, wo wir denken, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es zu viel, jetzt schlagen die Wellen über uns hinweg? Er hat die Macht zu sprechen und das Wasser wird still. Der Sturm hört auf. Glauben wir an den Allmächtigen? Warum sind wir dann manchmal so ängstlich? Warum erschrecken wir so oft in unserem Leben? Warum denken wir, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt ist es zu Ende? Kennen wir solche Situationen? So hat auch Jesus Christus die Macht, die Stürme in meinem Leben, in unserem Leben zu stillen. Auch er hat die Macht, tote Beziehungen wiederherzustellen. Glauben wir das? Tote Beziehungen. Er hat Tote auferweckt, oder? Und er hat die Macht, auch tote Beziehungen in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Oder gibt es in unseren Gemeinden keine tote Beziehungen? Kennen wir die Situation, wenn sich einer da, Entschuldigung, ich sollte nirgends hinzeigen, wenn sich einer vorne hinsetzt und einer ganz da hinten hinsetzt, weil die Beziehung tot ist, wenn sich wiedergeborene Christen nicht mehr sehen wollen, das sind tote Beziehungen. Hat er die Macht? Glauben wir das? Wir sind aufgefordert zu glauben. Dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Natürlich könnte man an der Stelle fragen, manchmal wollen wir gar nicht. Was ist eigentlich der Mensch, dass Gott sich über dieses Wesen, über sein Geschöpf erbarmt? Psalm 103, Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, was wir Staub sind. Dieser Vater im Himmel, der erbarmt sich über uns, auch in unserem Versagen, unseren Schwachheiten. Und wir kommen manchmal an Grenzen in unserem Leben. Und deshalb ist es so wunderbar zu wissen, so wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, so haben wir einen Vater im Himmel. Die Frage ist nur, möchte ich mir wieder im Glauben die Augen öffnen lassen, dass ich seine Herrlichkeit sehe? Es gibt wirklich Situationen, wo wir uns manchmal schwach und hilflos fühlen, wo wir manchmal am Ende sind, wo wir keine Kraft mehr besitzen. Es kann sein, dass man nächtelang nicht geschlafen hat und jetzt steht man plötzlich hier auf einer Kanzel. Ne? Kommt es jetzt auf mich an, auf meine Müdigkeit an oder auf seine Kraft? Auf sein Wirken. Manchmal denken die Schwestern, die Kinder tagelang krank sind, jetzt ist völlig zu Ende, ich kann nicht mehr. Aber es gibt jemand, der schenkt uns seine göttliche Kraft. Epheser 3, Vers 20. Ist Gott allmächtig? Natürlich ist er allmächtig, das wissen wir alle. Im Epheser 3, Vers 20 steht, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus und allen Geschlechtern der Ewigkeit der Ewigkeiten. Der mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Wir bitten manchmal viel zu klein. Wir erwarten von Gott manchmal gar nicht, dass er große Wunder tut. Mehr als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Jetzt, Geschwister, welche Kraft wirkt denn in uns? In jedem Einzelnen von uns kann diese Kraft wirken. Was für eine? Epheser 1, Vers 19. was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Diese Kraft, die den Sohn Gottes aus den Toten auferweckt hat und ihn zur Rechten Gottes gesetzt hat, diese Kraft ist in uns. Ja oder nein? Glauben wir das? Gott ist allmächtig. Und die Kraft, die den Sohn Gottes in den Himmel erhoben hat aus den Toten, die wohnt in uns. Wo ist jetzt noch das Problem? Wo ist noch die Schwierigkeit? Wir vergessen es so oft. Wir denken so oft nicht daran und stellen nicht unseren Fuß im Glauben genau darauf. Glauben wir, dass Gott in jeder Situation uns helfen kann, wenn es sein Plan ist? Natürlich. Schaut mal, wie ging es Petrus? Ein ganz praktisches Beispiel. Wie ging es Petrus, nachdem Jakobus enthauptet worden war und er gefangen genommen wurde, ins Gefängnis gebracht wurde? Warum? An dem Tag wollten sie nicht töten, sondern erst später. Jetzt ist er praktisch in dem Gefängnis und muss damit rechnen zu sterben, denn Jakobus ist schon gestorben, enthauptet. Wie würde es uns in diesem Moment gehen? Wären wir in diesem Moment in der Lage, tief und fest zu schlafen? Hier steht geschrieben, Vers 5, so wurde Petrus nun ins Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür und bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Die Gemeinde hätte eigentlich schlafen können, ne? Aber die war wach. Die haben gebetet. Und haben den Allmächtigen gebeten, einzugreifen. Und Petrus, von dem er erwartet hätte, dass er wach ist, der hat geschlafen. So gut geschlafen, dass er mit einem Schlag an die Seite geweckt werden musste. Ich sage einmal, er ruhte in Christus. Er hatte vollkommenen Frieden. Denn jemand, der keinen Frieden hat, der kann doch nicht schlafen, oder? Ist das nicht wunderbar, was da steht? Und dann ging er durch geschlossene Türen. Gott ist allmächtig. Wir haben gebetet für Cornelius und Marianne, für das Kind. Das ist eine ganz andere Situation, denkt man, ne? Aber es gibt Momente, wenn so etwas da ist, da kann man sich fühlen wie eingesperrt, wie angekettet an die Probleme, oder? Angekettet an ein Problem. Mein Kind, auf das ich mich so sehr gesehnt habe, das liegt jetzt vielleicht im Sterben. Ich habe heute Morgen mit Cornelius telefoniert. Er ruht in Christus. So wie Petrus. Er hat völligen Frieden. Warum? Weil er ganz genau weiß, es gibt einen allmächtigen Gott, der die Macht hat, einzugreifen, wenn es sein Plan ist. Wenn es nicht sein Plan ist, dann geschieht Gottes Wille. Muss ich deswegen dann Unfrieden haben? Wie oft sind wir eingesperrt in unseren Problemen, in unseren Sorgen, in unseren Nöten? Warum? Weil wir am Ende unserer Kraft sind, weil wir das Problem nicht lösen können, weil wir nicht rauskommen aus dieser Gefangenheit, wenn wir angekettet sind an so vieles. Man kann nachts nicht mehr schlafen. Warum? Weil die Gedanken sich kreisen. Ja, warum ist das so? Weil ich mein Vertrauen, mein Glaube nicht so sehr auf den Allmächtigen setze. Er wird zum richtigen Zeitpunkt, so wie bei Petrus, einen Engel senden, der mich aus dem Gefängnis führt. Haben wir den Glauben, einfach loszulassen, uns hinzulegen? Er hat seinen Mantel abgelegt, die Schuhe ausgezogen und hat ganz ruhig und sicher geschlafen, der Petrus. Und ich hatte den Eindruck heute Morgen, der Cornelius ist viel ruhiger wie ich. Ich habe mir vielleicht mehr Sorgen gemacht wie er. Und das ist wunderbar, wenn man so jemand vor Augen hat, der so im Vertrauen auf Gott ruht, weil er sein Vertrauen darauf gesetzt hat, wenn Gott spricht, dann geschieht es. Noch einmal Hiob, Kapitel 42, Vers 2. Ich erkenne, dass du alles vermagst. Was für ein Satz, Geschwister. Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer will ihm den Einhalt gebieten? Dieser Gott, an den ich glaube, der kann alles. Aber er tut nicht immer das, was ich gern möchte. Das ist eine ganz andere Ebene. Nichts und niemand kann die Pläne Gottes durchkreuzen. Sogar die Naturgesetze folgen seinem Befehl. Er spricht und es geschieht, auch bei den Naturgesetzen, oder? Als sein Volk Israel in der Sackgasse war, damals nach Ägypten, da standen sie vor dem Schilfmeer. Und das Meer teilt sich. Wir kennen die Geschichte alle, ne? Links und rechts die Wasserwände. Und das Volk Israel geht trockenen Fußes durch dieses Schilfmeer. Die Naturgesetze hebt er auf. Er hat die Macht, Wasser stillstehen zu lassen. Warum? Damit sein Volk hindurchgeht durch dieses Schilfmeer, um vom Feind befreit zu sein. Hat er die Macht, auch uns zu bewahren vor dem Feind? Natürlich hat er diese Macht. Er kann uns herausführen. Aber wisst ihr, was uns manchmal so schwer fällt? Das, was im 2. Mose 14, Vers 14 steht. Da gibt er ihnen eine ganz klare Anweisung, wie sie reagieren sollen. Der Feind hinter ihnen her, vor ihnen das Meer, der Herr wird vor euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Ich weiß nicht, ob wir stille gewesen wären, wenn wir dieses Heer von den Ägyptern hinter uns gehabt hätten. Ich werde vor euch kämpfen. Sind wir bereit, den Herrn kämpfen zu lassen und stille zu sein? Und es gibt Situationen in unserem Glaubensleben. Da haben wir uns gemüht und tun und lassen und trotzdem geschieht nichts. Warum? Weil wir einfach nicht bereit sind, stille zu sein und darauf zu warten, bis der Herr kämpft, bis der Herr eingreift. Denn er, der Allmächtige, wird es vollbringen. Er hat die Macht, genau in dieser Situation einzugreifen. Oder denken wir einmal daran, wo das Volk Israel dann den Jordan durchschreitet ins gelobte Land. Sie mussten den Fuß ins Wasser stellen, dann blieb das Wasser stehen und dann konnten sie den Jordan durchschreiten. Die Naturgesetze hebt er schon wieder auf, das Wasser steht. Und sie marschieren wohin? In das Land, wo Milch und Honig fließt. Geschwister, der Herr Jesus sagt, dass er gekommen ist, um uns Leben zu geben, ein Leben im Überfluss. Und diese Verheißung ist wahr. Er hat uns sozusagen in dieses Land geführt, wo Milch und Honig fließt. Gibt es in unserem Glaubensleben irgendeinen Mangel? Gibt es in unserem Glaubensleben irgendeinen Mangel? Glauben wir an den Überfluss, den wir besitzen? Wir würden es gern greifen, gell? So irgendwie festhalten können. Aber es ist ein Glaube, der die Herrlichkeit uns sehen lässt. Der Glaube sieht die wunderbare Größe Gottes. Der Glaube sieht, was er Großes, Übernatürliches tut. Und wenn dieses Herz hier drin voll ist von diesen Wundern, die er wirkt, dann haben wir ein Herz, das anbetet. Trotzdem erleben wir schwere Zeiten, schwierige Zeiten. Die Frage ist nur, ob wir vertrauen, dass er die Macht hat, uns durch diese Schwierigkeiten zu führen, dass er für uns kämpft. An dieser Stelle möchte ich jetzt eine Frage stellen: Wie groß, wie allmächtig ist Gott wirklich? Wie groß ist seine Macht? So groß, dass er herabsteigt aus der höchsten Höhe in die tiefste Tiefe. Dass er freiwillig die Macht hat, herunterzukommen, sich zu beugen, um wirklich für uns Menschen ans Kreuz zu gehen. Der Ewigseiende nimmt Knechtsgestalt an. Der König aller Könige, der ist bereit, sich in die Hände seiner Geschöpfe zu begeben. Merken wir diesen scheinbaren Widerspruch? Ich lese mal ein paar Bibelstellen zu diesem scheinbaren Widerspruch. Jesaja Kapitel 6, Vers 1. So groß ist seine Macht. Wer ist er? Im Todesjahr des Königs Ussia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Er sah den großen, erhabenen Gott auf seinem Thron sitzen und die Engel rufen aus, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Eine zweite Bibelstelle, Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns gegeben. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Merken wir, der Ewige sitzt auf seinem Thron, ein Kind ist uns geboren und die Herrschaft ruft auf seiner Schulter. Das sind doch scheinbare Widersprüche. Wie kann auf einem Kind die Herrschaft ruhen? Wie kann ein Kind auf dem Thron sitzen? Jesaja 52. Vers 14. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Wiederum ein Gegensatz. So sehr war sein Angesicht entstellt von den Qualen, die er erlitten hat in seinen letzten Stunden als Mensch. Aber er wird eines Tages wiederkommen, dann werden die Könige ihren Mund schließen. Jesaja 53, Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jeder, der das im Herzen begreift, der müsste eigentlich im Staub zu Füßen Jesu liegen. Warum? Der Gott, der ewig war, der am Anfang gesprochen hat und es war, er beugt sich herab, um die Stelle von uns Geschöpfen, von uns Menschen einzunehmen. Er hätte nur ein Wort sprechen müssen, nur eins. Und alle wären zu Tode gekommen, jeder Einzelne. Aber hier steht, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Er tat seinen Mund nicht auf. Geschwister, er spricht und ein unvorstellbares Universum. Er spricht und die Sonne bleibt stillstehen. Und hier schweigt er. Er verstummt. Er spricht nicht mehr, weil jetzt geht er freiwillig diesen Weg, den wir haben nicht gehen können. Der gleiche, durch den alles geschaffen ist. Vielleicht lese ich diese Stelle noch, Kolosser 1, Vers 15 und Vers 16. Das ist der gleiche, der hier stumm vor dem Scherer steht. Kolosser 1, Vers 15 und 16. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden. Was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Ein Wort hätte genügt und alles wäre vorbei gewesen. Geschwister, haben wir uns schon mal Gedanken gemacht, dass dieser allmächtige Gott, dieser heilige und gerechte Gott, dieser Erhabene, diese Majestät, die höchste Majestät im Universum, sich von seinen Geschöpfen hat anspucken lassen, verachten lassen, demütigen lassen, auspeitschen lassen, kreuzigen lassen. Ich lese euch an dieser Stelle ein Zitat, das mich selber sehr berührt hat. Das Wunder, das Jesaja erschütterte, war, dass der Verachtete, Verworfene, Erniedrigte, Misshandelte, Verwundete, Durchbohrte, Zerbrochene, Widerstandslose, der sanft und demütig im Leiden unsere Sünden trug den er als Lamm sah, das zur Schlachtbank geführt wird, derselbe war, den er vorher von überwältigendem himmlischen Glanz umgeben gesehen hatte, der auf dem strahlenden Thron der Herrlichkeit sitzt, über alle Völker und Jahrhunderte hinweg in höchster Macht regiert. Seine allmächtige Herrschergewalt, die eine Million Sonnen unwiederbringlich zermalmen könnte, diese Gewalt mit ihren sündenverzehrenden heiligen Feuer, die das ganze Menschengeschlecht von Sündern in einem Augenblick verzehren könnte. Diese ewige Herrschergewalt, die alle Welten und alles Existierende regiert, diese Gewalt wird Fleisch in der Person Jesu, steigt von diesem unbeschreiblichen, ruhmvollen Thron herab, hängt am Kreuz wie ein Verbrecher, als Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Warum, Geschwister? Warum ist der Sohn Gottes, der die Ewigkeit bewohnt, ans Kreuz von Golgatha gegangen? Damit wir nicht verloren gehen, ist oft die Antwort. Es gibt eine andere Antwort noch darauf. Denken wir nochmal daran, dieser allmächtige Gott sprach und 10 hoch 26 Sterne waren da. Und er hat jeden Stern gezählt und er hat jedem Stern einen Namen gegeben. Wisst ihr, was noch viel wunderbarer ist? Und das hängt ja damit zusammen, warum ich diese Frage jetzt stelle. Er hat uns, er hat mich bei meinem Namen gerufen. Er hat den Zachäus mit Namen gerufen. Warum? Um ihn zu retten. Warum? Damit dieser Gott, der so unfassbar groß ist, in uns wohnen kann. Er hat Wohnen gemacht in uns. 1. Korinther 3, Vers 16. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? In uns. In jedem Einzelnen, der wiedergeboren ist. In Johannes 15 steht, bleibet in mir und ich bleibe in euch. Und was sollte das bewirken? Was ist die Auswirkung davon, dass ich an einen allmächtigen Gott glaube? Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Diese Sterne da oben, dieser Himmel, dieses Universum verherrlicht Gott. Wenn dieses Universum, diese tote Materie, durch das, was Gott geschaffen hat, Gott verherrlicht wird, wie viel mehr? Geschwister, wie viel mehr dann durch Menschen wie uns, die teuer erkauft sind, wo sich der allmächtige Gott, der allmächtig ist, erniedrigt hat und an dieses Kreuz geht, um dann in uns zu wohnen, um Wohnung in uns zu machen. Was hat es denn für eine Auswirkung? In Jesaja 43 steht, dass Gott der Vater die Menschen getöpfert hat mit seinen Händen, damit sie etwas sind zu seiner Ehre. Er hat sie getöpfert, Jesaja 43, Vers 7, damit diese Menschen, die er geschaffen hat, die er gewollt hat, die er gemacht hat, ihn verherrlichen, zu seiner Ehre da sind. Und was ist das Ziel der Erlösung von uns? Warum hat der Allmächtige so Großes getan, dass wir errettet werden konnten? Denn ihr seid teuer erkauft. Wir sind zum höchsten Preis erkauft, den es überhaupt gibt. Es gibt keinen kostbareren Schatz wie den, dass Gott uns erkauft hat, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Er hat bezahlt, das Lösegeld bezahlt. Warum? Damit wir ihn verherrlichen durch unseren Leib und durch unseren Geist, die Gott gehören. Wenn wir ein Stück mehr verstehen, was der Allmächtige für uns getan hat, dass wir sein Eigentum sind, dann kennen wir noch ein Ziel in diesem Leben. Ihn zu verherrlichen durch unser Leben, durch unseren Geist und durch unseren Leib, die ihm gehören. Wie groß steht er vor uns? Das ist die Frage. Mit was sind unsere Herzen voll? Ich bin sein Eigentum. Ich gehöre nicht mehr mir selber, ich gehöre ihm. Aber die Frage ist, was ist in mir drin? Der Glaube wird etwas sehen von seiner Herrlichkeit. Er wird etwas sehen von seiner Allmacht heute Abend. Ist mein Herz davon voll? Und was er, der Allmächtige, getan hat, als an diesem Kreuz hing, wir predigen Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Aber wie viel ist davon in meinem Herzen drin? In Jesaja 64, Vers 7 steht drin, dass die Israeliten erkannt haben, dass Gott der Töpfer ist. Und sie selber sind der Ton. Und das ist die Frage. Bin ich ein Ton in den Händen des Allmächtigen? Und darf er mit diesem Ton ein Gefäß formen zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung? Wie ist es, wenn wir eine Situation erleben wie Cornelius und Marianne? Wie ist es, wenn wir wie Petrus im Gefängnis sitzen? Wie ist es, wenn wir wie Paulus und Silas im Gefängnis sitzen? Stimmen wir dann ein Loblied an auf diesen allmächtigen Gott, der so groß ist, so unvorstellbar groß ist? Es ist nicht zu steigern. Das größte Wunder, das es gibt, ist, dass Menschen wie wir Kinder Gottes sind. Gibt es etwas Größeres? Und jetzt gibt es nur noch eins. Dass wir ein Loblied singen, weil unsere Herzen so voll sind von dem, was Gott Großes in meinem Leben getan hat. Können wir im Gefängnis Loblieder singen? Kann ein Cornelius, eine Marianne Loblieder singen? Ja, sie können es. Sie haben es getan. Ich war auch heute Morgen tief berührt von dem, wie er sprach. Da ist ein Mensch, der hat ein volles Herz von ihm. Geschwister, was bedeutet es? Geschwister, was bedeutet es, ein Christ zu sein? Eine ganz einfache Frage. Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr lebe ich. Und er darf mit seinem Eigentum tun und lassen, was er möchte. Denn er ist der Schöpfer. Er ist der Allmächtige. Er ist der Retter. Und mein Leben, unser Leben gehört ihm. Und deshalb können wir noch eins tun. Wenn er durch mich leben darf, dann geht es nur noch um eins, ihn zu verherrlichen. Der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um den Vater zu verherrlichen. Mein Leben ist gerettet worden, damit ich ihn verherrliche. Nicht mehr und nicht weniger. Hosea, Kapitel 6. Ich habe diesen Vers gestern Abend bereits gelesen. Ich möchte ihn nochmal lesen. So lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Und ich bin wirklich überzeugt, Geschwister, wenn es uns viel mehr noch ein Anliegen wird, ihn zu erkennen, zum Beispiel in seiner Macht, dann wird unser Leben zur Ruhe kommen. Dann sind wir in diesem Boot, das durch den Sturm fährt. So wie bei den Jüngern. Er hat auch mal gesagt, lasst uns hinüberfahren. Wo ist eigentlich noch das Problem? Dass wir auf die Wellen schauen und auf den Wind schauen, auf das Unwetter schauen, das uns entgegenkommt. Aber er ist doch mit im Boot. Und deshalb, wenn wir erkennen, wer er ist, und wenn das unsere Herzen erfüllt, dann kommen wir zur Ruhe. Egal, was für eine Situation es sein mag, der Allmächtige hat alles in seiner Hand. Und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Glauben wir das? Natürlich glauben wir das. Niemand kann mir was antun. Er hält mich fest. Und das ist das, auf worauf ich mich verlassen kann. Geschwister, lasst uns stiller werden und erkennen, dass er Gott ist. Amen.